Willkommen bei Milch, dem Podcast von Swiss Milk. Wir sind der Dominik Wittmer
und Nadja Zimmermann und heute reden wir über den Start in den Tag. Und zwar zum Morgen. Für einige ist es Routine, für andere ist es einfach Stress. Aber was macht es gut zum Morgen aus und was brauchen wir am Morgen?
Und warum ist vielleicht auch nicht nur wichtig für unseren Körper, sondern auch für unsere Psyche, das Miteinander in der Familie zu erleben, das ist auch so ein bisschen das Morgen, über das werden wir auch reden.
Mhm, genau, und über all das reden wir heute nicht einfach nur wir zwei allein, sondern wir reden mit der Ronja Schifton über das. Sie ist Ernährungspsychologin und sie weiss, warum ein gemeinsames Morgen mehr könnte bewirken, als man meint. Schön, bist du da. Hoi Ronja.
Danke vielmals. Hallo.
Ronja, wir kennen dich von verschiedenen anderen Folgen, die wir hier bei Milch schon miteinander zusammen gemacht haben. Jedes Mal, wenn du da bist, habe ich Erkenntnis, neue Inputs, laufen raus und sehe gewisse Sachen ein anders als vorher. Und auf das freue ich mich mega fest, jetzt wieder mit dir in die Tiefe tauchen.
Wow, mega schön. Das freut mich und ich freue mich mega, dass ich wieder da sein.
Hört jetzt, wir haben es vorher kurz im Vorgespräch davon gehabt, ob es denn wirklich so ist, dass es zum Morgen immer den Familienverbund quasi betrifft, dass man miteinander heransitzt und in der romantischen Bilderbuchvorstellung dann sich richtig schön Zeit nimmt, um miteinander zu mörgeln. Wie war der Alltag bei euch beiden früher gewesen?
Wo wir Kinder waren?
Ja, genau. Lass uns mal kurz über das reden. Mhm. Wie war das gewesen bei euch? Wie sind ihr aufgewachsen?
Nadja Hausen.
Also, ich kann mich so ein bisschen erinnern an Schokimilch und so die Schenkeli. Kennen ihr die noch? Die so ganz fettig sind, so Schenkel. Und dann habe ich die so in der Milch dünkelt. Und die sind so fettig, dass sie in der Milch sind dann wirklich so fett
geschwommen. Ja. Was hast du zum Morgen gegessen?
Das habe ich zum Morgen gegessen, genau. So Sachen. Und dann so zum 9 Uhr so irgendein Wickli mit einem Schokostängel. So. Da wirst du ja heute, das geht ja, das dürftest du ja gar nicht. Du wirst wahrscheinlich auch gejagt werden auf dem Pausenhof. Wie jetzt alle auch wollen, vermutlich.
Genau. Also Schenkeli und... Was hast du gesagt?
In der Schokimilch.
Und wo war die Familie in diesem Moment?
Ich weiss es im Fall nicht. Einfach mit ihrem eigenen Schenkeli und Dingsbeschäftigung. Nein, ich weiss auch nicht. Wir sind nicht ohne gesessen. Sie sind halt alle auf und jeder hat so einen anderen Zeitplan gehabt. Ja. Und ihr,
Ronja? Bist du schon Schifftanz daheim gewesen?
Wir hatten einen riesen Morgenkampf jeweils gehabt. weil bis ich mal aus dem Bett bin und bis meine Mutter ist selber überhaupt kein Morgenmensch, ich bin überhaupt kein Morgenmensch und ich weiss, dass das eigentlich der Hauptpain war, dass wir einfach uns durchgequält haben durch den Morgen, bis irgendwie jemand aus dem Haus ist. Und bei 3 Kindern, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, wie wir das irgendwie gemacht haben und wie das irgendwie genau abgelaufen ist. Irgendwie an Essen mag ich mich gar nicht so extremst erinnern. Ich glaube, meistens hat es irgendwie einfach Brot auf dem Tisch gegeben und man hat genommen und ist aber irgendwie, keine Ahnung, aus dem Haus gekommen.
Ja, es ist darum gegangen, hauptsächlich irgendwie angelegt und mit den Zähnen aus dem Haus zu kommen.
Ja, und ich glaube im Fall wirklich, die Erinnerung ist so schlecht, weil damals einfach mein Hirn an diesem Morgen auch noch nicht funktioniert hat.
Bei mir heute noch so.
Absolut same.
Ja, ich mag mich erinnern, wie ich viele Leute morgen gegessen habe. Sogar die Anfangs Primarschule. Meine Eltern haben dort irgendwie gefunden, ja, der ist selbstständig, der kann das allein machen. Und ich habe dann so für mich so ein bisschen Nachrichten am Radio gelost und einfach so allein irgendwie mein Brötchen gegessen.
Es klingt aber auch gemütlich.
Es ist wirklich auch gemütlich. Ich habe es nicht als schlechte Erinnerung.
Also du bist auch allein aufgestanden und hast dir zum
ja,
Morgen
ja, ich bin wirklich...
Geil, weißt, mega selbstständig.
Selbstständig, ältester ja. Sohn, wirklich Verantwortung übernommen für mein Leben.
Ja, man gehört es.
Und dann hat es aber eine Zeit gegeben, und das möchte ich auch noch kurz erzählen, wo mein Vater irgendwie so ein bisschen gemerkt hat, jetzt werden die Kinder älter und er so ein bisschen an dieser Kindesphase hangen geblieben ist und das auch hat wollen noch zelebrieren und hat dann immer zum Morgen gemacht für uns und wir haben nie gegessen, das weiss ich noch. Er hat immer gesagt, schau, ich habe da noch Äpfel geschnitten für euch und ich habe das Brötchen gestrichen und wir haben das gar nie gegessen, sondern sind, wie ihr vorher jetzt auch gerade erwähnt habt, einfach aus dem Haus gerannt, weil wir einfach Stress hatten und möglichst lange nicht schlafen. Aber es ist das zum Morgen, wo ich dann schön gefunden habe, so in der Familie, im Familienkonstrukt am Sonntag oder am Wochenende, hat es das bei euch auch gegeben? Ist das auch ein ganz anderes Morgenverhalten gewesen?
Hey, ich kann mich wirklich nicht mehr so mega gut erinnern. Aber vermutlich sind wir schon ab und zu am Sonntag einmal zusammengesessen. Und dann, also was ich mich erinnern kann, ist mal Gipfeli mit Butter und Gumpfi. Doch, jetzt kommt so das Bild, genau. Also die, die müssen am Sonntag sein.
Aha, aha.
Ja.
Und bei Schifftanz?
Auf jeden Fall auch Wochenende. Wochenende, wenn einfach so der Flow möglich ist und auch eben spät zusammen essen oder so. Kann sein, vage Erinnerungen. Und da ist aber auch die Frage, wie viel ist rekonstruiert aus Überlegungen, dass wir das sehr wahrscheinlich so gemacht haben. Bei uns ist vor allem eine starke Morgenerinnerung ist bei uns immer am Geburtstag gewesen. Und zwar, wir haben Geburtstag jeweils von den Kindern, also von uns Kindern oder auch von den Erwachsenen, immer am Morgen gefeiert. Und zwar alle tot verpennt in den Bischis. Und wir haben auch die schönsten Geburtstagsbilder, sind immer in Bischis. Und sind in den Bischi angekommen, haben zu Morgen gegessen und dann hat es eben so das ganze Zelebrieren am Morgen gegeben, also Geschenke und Deko und so weiter. Und das ist unlustig, das ist für mich eine mega heilige Erinnerung, so die zu Morgen, Geburtstag zu Morgen. Und ich glaube auch heute, wenn ich kein spezielles zu Morgen würde machen, am zum Beispiel Geburtstag von meinem Kind oder Geburtstag vom Partner oder was auch immer, das wäre für mich total komisch.
Ja, ja, das würde mir gleich gehen, wir haben das auch immer zelebriert. Ist das bei euch auch so?
Das ist mega herzig. Nein, was ich jetzt immer mache, ist am Morgen, wenn, bei den Kindern, wenn sie Geburtstag haben, tue ich immer so ein Küchli nehmen und so ein paar Früchte rundherum und ein Kerzli und so die Wunderkerzli auch noch. Und dann gehe ich rein und dann tue ich wie alle, also dann noch das andere Kind mitnehmen, das dann muss mit mir zusammen reinlaufen und Happy Birthday singen und so wecken wir dann das Kind, das Geburtstag hat.
So schön. Genau.
So schön. Ja, und ich weiss noch, wie ich so im Bett gelegen bin und gewiss, eigentlich bin ich schon wach, aber ich tue so, als würde ich noch schlafen, weil ich weiss, sie sind noch am Vorbereiten und das war immer so der magische Moment. Ja. Und einmal ist dort, bin ich rausgekommen und dann steht das rosarotes Velo gestanden.
Ein rosarotes Velo?
Ja, wow. Das Beste. Und das war so ein uraltes Velo von den Nachbarn oder von der Geschwister, die sie angemalt haben.
Ja, yes, so gut.
Yeah, mega herzig.
Zum Morgen.
Auf dem Zmorgentisch.
Auf dem Zmorgentisch. Genau. Ein rosa-rotes Velo. Man sagt ja, jetzt abgesehen von diesen wunderbaren Geburtstagszelebrations, wie wir sie früher erlebt haben, man sagt ja ganz grundsätzlich, dass Zmorgen die wichtigste Mahlzeit ist vom Tag. Oder, gerade die Frage in die Runde gestellt, oder an dich, Ronja, als Ernährungspsychologin, ist es tatsächlich so, dass das immer noch so ist. Man hat doch früher immer gesagt, morgen wie ein König oder eine Kaiserin.
Kaiser, genau.
Ja, genau.
Nach am Schluss der Bettler.
Genau, genau. Oder ist das so ein bisschen ein Mythos?
Ja, jein. Also grundsätzlich, wir Menschen funktionieren ja alle sehr unterschiedlich. Das heisst, auch unser Organismus funktioniert unterschiedlich. Auch unsere Schlafverhalten oder ich sage jetzt mal auch mal den zirkadiane Rhythmus, also dann mein Tag wach, also mein Schlaf Wachrhythmus, der ist sehr unterschiedlich. Das heisst, es gibt Menschen, die sind wirklich eher Abendmenschen. Das kennen das so ein bisschen das Lerche-Eule-Thema. Ja. Es gibt gerade dort, es gibt so ein bisschen den Grundsatz und den, den ich auch immer fest versuche zu unterstützen, ist, es gibt keinen Normmensch. Also das heisst, es gibt nicht den Mensch und der Mensch braucht das, sondern unser Gesundheitsbedürfnis, sage ich mal, oder das Essbedürfnis ist abhängig von unserem Organismus, unserem Typ quasi. Und gerade, ist übrigens ganz spannend, ich war gerade in einem Kongress, gewesen, wo gerade vor mir, also ich musste referieren, und im Referat vor mir war ein Schlafforscher gewesen. Und der hat effektiv gerade über das auch geredet. Also es ist ein lustiger Zufall eigentlich, aber gerade ist es auch darum gegangen, dass genau bei Menschen, die eigentlich der zirkadiane Rhythmus ein bisschen verschoben ist zu unserem gesellschaftlichen Vorstellung, dass du am Morgen macht, eben wach bist und kannst liefern, wo eher später quasi wach werden, wo er sogar gesagt hat, im Sinne von, die neurologische Topfunktion kommt dann etwa ab dem 11. Ich bin froh, treffen wir uns jetzt am Nachmittag und nicht am Morgen. ist eigentlich auch der Grundsatz der, dass man alles eigentlich wirklich verschoben hat. Also das heisst auch das Essbedürfnis. Also das heisst, wenn man kein Morgenmensch ist, sondern eher eben ein Abend-Nacht-Mensch, dann kommt auch das Morgenbedürfnis viel später. Und der Punkt ist immer der, wie viel hast du als Anlage, also wie viel bringst du mit als Mensch individuell und wie viel ist gesellschaftlich? Und in der Regel ist es so, dass gerade beim Essverhalten das, was du mitbringst, an Innenreizsteuerung, also zum Beispiel kein Hunger, und nachher kommt die Gesellschaft und sagt, ja, jetzt musst du aber zum Morgen essen, dann ist das eine Art der Übersteuerung von deinen Reizen, also von deinen inneren Signalen, oder? Wo dir eigentlich sagt, eigentlich noch kein Hunger. Und die Gesellschaft sagt, ja, du musst aber zum Morgen essen, dann issest du an einem Moment, wo du eigentlich gar kein zum Morgen, also gar keinen Hunger hast. Und darum grundsätzlich nein. Also grundsätzlich ist es wichtig, dass du auf deinen Körper hörst, was schickt er dir für Signal. Jetzt ist es aber so, wir sind ja dennoch in einer Gesellschaft. Und wir sind dennoch in einer Gesellschaft, die eigentlich auf einen Morgenmensch quasi gemacht ist. Das heisst, auch wenn ich ein Nachtmensch bin, habe ich eben, wie ich vorher erzählt habe, mich Jahrzehnte müssen aus dem Bett quälen, um rechtzeitig in der Schule zu sein. Das heisst, mein Organismus ist trotzdem gesellschaftlich sozialisiert von der Erwartung, ich muss pünktlich in der Schule sein, in einen Morgen gedrängt worden quasi. Mhm. Und jetzt ist es so, dort kämpft jetzt das, was ich liefern muss, also ich muss dann am Morgen ja trotzdem in der Schule hocken, gegenüber dem, was mein Körper eigentlich könnte in dem Moment. Und darum ist es so, dass es teilweise bei gewissen Kindern sinnvoll ist, sie essen etwas am Morgen, aber man redet grundsätzlich, und das betrifft alle Menschen, unabhängig vom Alter, einfach von einer Morgenmahlzeit. Das heisst, das muss nicht bedeuten vor der Schule. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, das ist ja vor der Schule, ist das ja irgendwie um 7 Uhr gewesen. Am 7 Uhr ist mein Körper nicht mal ansatzweise ready, wach für irgendeinen Verdauungsvorgang. Es ist geschweige denn kauen. Das heisst, empfohlen ist eigentlich dort eher zu sagen, man macht eine Morgenmahlzeit, sprich zum Beispiel, man trinkt etwas, bevor man in die Schule geht, und dann nimmt man sich aber etwas richtig Grosses, beziehungsweise quasi den Morgen mit ins 9. Und macht dann zum Beispiel am 9. oder am 10. in der Pause einen gäbigen Morgen quasi. Das ist eigentlich wie die Grundidee. Weil wir können nicht bis am Mittag, können die Kinder nicht einfach in der Schule hocken ohne essen. Das ist wirklich doof. Ist auch wirklich nicht empfohlen. Aber es muss nicht der Morgen am 7. am Morgen sein. Mhm.
Also das heisst, wir tun uns wie, man kann sich ein bisschen erlernen, dass man am Morgen einfach so ein etwas Kleines nimmt. Das ist eben noch lustig, ich habe tatsächlich ein Kind, das am Morgen isst und eins, das nicht essen will.
Genau.
Und ich finde eben zum Beispiel so Shakes noch gut, wo du so ein bisschen Frühstücksflocken noch ein bisschen rein tust, hast ein bisschen Früchte, vielleicht noch eben eine Banane oder so und Milch, und dann schüttelst du das, und dann finde ich eigentlich, dann hast du ja wie ein Müsli gehabt, einfach in flüssig. So.
Das kommt aber wie aufs Gleiche drauf an, also aufs Gleiche raus.
Genau, wenn du gleich ein bisschen etwas gehabt, so, oder?
Ja, genau, aber...
Bödelet.
Genau. Du sagst ja, also du hast wie zwei Kinder, oder? Ja. Das ist eben mega wichtig, dass man eben auch sieht, wie krass unterschiedlich das eben kann sein, oder? Während das eine Kind ganz klar einen Morgenhunger anzeigt, oder, und dann isst, tut es das andere nicht, oder? Und viele Eltern oder auch im Lehrpersonensystem haben dann wie Angst, dass Kinder eben nichts haben und nicht leisten können. Und man muss ihnen eigentlich dann auch nichts geben. Also es ist eben nicht so, dass sie dann wie möglichst einen Shake brauchen, außer sie sind wirklich irgendwie unterzuckert oder so. Das kann natürlich auch sein. Aber eigentlich geht es wirklich darum, dass das System darf dann Nahrung zu sich nehmen, wenn es soweit ist. Ja. Aber zum Beispiel eine mega coole Lösung wäre, den Shake in einem Fläschchen mitzugeben, dass es dann kann in der Pause, wenn es dann soweit ist, den Shake trinken zum Beispiel. Gleichzeitig ist der Nachteil an Shakes, also Shakes sind sehr gebig und praktisch.
Du musst einfach noch einen Kühlschrank mitnehmen.
So wie Brustmilch, also wie so Muttermilch-Packages, kann man so genau, genau, ideal. Der Nachteil an Shakes kann sein, dass sie dass Kinder nicht kauen. Und manchmal, wenn Kinder nicht kauen, also grundsätzlich Menschen, es gibt ja so das... es gibt ja so tolle Produkte, die dann so darauf hinweisen, so it's a meal oder irgend so etwas, und es ist einfach in eine Flasche trinken.
Ja, genau. Ja.
Das Problem ist ein bisschen, wenn wir nicht kauen, und dann kann es wie sein, dass wir auf der einen Seite sehr schnell mega viel einnehmen, also sehr viel einfach abschlucken und gar nicht merken, welche Energiedichte das es hat. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass unsere Esserinnerung, die ist mega relevant. Also das heisst, dass wir checken, wir haben gegessen. Da müssen wir manchmal die Menge wie sehen, dass unser Auge isst eben effektiv auch mit. Das heisst, dass es das sieht und dann wie durchs Kauen, abschlucken, das Magenvolumen wie der Körper nachkommt, was es aufnimmt überhaupt. Mhm. Und dort sind Shakes manchmal sehr schwierig, weil Kind dann einfach, also eben, das ist ja immer die Quetschi-Diskussion. Obwohl ich ja finde, chill. Aber gerade, das ist so...
Weißt du, was du hast jetzt gerade, ich habe gespürt, wie du dich fragst,
nein,
was das ist.
Ja, was ist eine Quetschi-Diskussion?
Muss man schnell erklären.
Hey, die Quetschi-Diskussion. Haben die nie im Podcast geführt?
Nein.
Nein, wie geil, wirklich.
Ah, du kennst Quetschi-Diskussion?
Nein, ich weiß einfach, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es sage. Also, das ist wie so in einem... so einem Beutel inne hat es ein Püree, oder? Es ist so ein Fruchtpüree drin, oder? Das kannst du so rausquetschen und dann kannst du einfach sehr viel Abfall.
Nein, ultra geil. Musst du mal probieren, es ist großartig.
Aber das ist, ich weiss, dass Spitzensportler, die irgendwie lang Velo fahren, solche quetschige Sachen.
Nein, das ist etwas anderes. Das ist so hochkalorische Nahrung. Quetschi sind so Beutel, die haben so einen Zugnapf, also nicht einen Zugnapf, sondern so wie so ein Mini- Flaschenloch oben dran.
Ja, so etwas, so wirklich kannst du
aussuchen. Genau, gell? Und dann kann man die ausdrucken und hat auf einmal, also hat einfach das Mousse, das kann man so aussaugen und so ausdrucken und hat einfach Äpfelmus. Ist einfach Äpfelmus.
Das ist wirklich, das ist wie so Astronautennahrung.
Der Punkt ist der, das ist etwas, wo gerade bei Kind immer so heissestens diskutiert wird, ob das gut ist. Es ist wie beim Shake.
Wenn man jetzt einen Shake oder so ein Quetsch, wie man es nicht tut, käuen.
Mega gut, Nadja, dass du so nochmal nachfragst. Ich habe gemerkt, vorher auch beim Erklären, dass es gar nicht so einfach ist, zu verstehen, was genau gemeint ist. Mhm. Es ist so, wenn wir Hunger haben, dann gibt uns der Magen per se wie Signal durch einen Botenstoff, also durch Hormone, die ausgeschüttet werden, ist etwas. Jetzt ist es so, die Hormone bzw. das Gleichgewicht, also der Magen selber, der hat von der Dehnung her, gibt er wie Rückmeldung, ob der voll ist oder nicht. Das ist aber nur ein Teil. Ein anderer Teil passiert psychologisch auch über die Wahrnehmung. Also im Sinne von, wenn man eben Essen sieht, also das heisst, wenn man den Teller sieht, dann nimmt man eine Menge wahr. Man hat zum Beispiel in Experiment zeigen, dass ein Teller, der beispielsweise hinten dran ein Röhrchen hat, wo so wie ein Schlauch ist, wo man Suppe kann. Also es ist so ein Experiment, wo Menschen vor einem Suppenteller hocken und Suppe essen. Mhm. Und die einen haben einfach einen normalen Teller, wo sie Suppe essen und die Portion hört irgendwann auf. Und die anderen, die haben unter dem Teller so ein Nachfüllrohr quasi und es füllt sich einfach. Und man schaut eigentlich dort, also es ist ein uraltes Experiment und ich gebe es jetzt sicher nicht richtig weiter, wie es genau aufgebaut war, aber der Grundgedanke war der, dass rein Signal, das optische Signal, der Teller hat noch etwas drin, gelangt hat, dass die Menschen zum Beispiel weiter gegessen haben. Das heisst, und gar noch nicht satt gewesen sind, also noch nicht von einem Sättigungsgefühl berichtet haben, hingegen der leere Teller wie ein Signal an den Menschen gibt, jetzt ist quasi der Vorgang abgeschlossen und ich bin satt, quasi. Also, das heisst, es gibt ganz viele parallele Prozesse, die mir zurückmelden, ob ich satt bin. Und einer davon ist rein das Sehen vom Essen. Mhm. Das andere ist, also zum Beispiel das Volumen. Also beispielsweise ist das schon nur Tellergrösse. Ein grosser Teller mit einer kleinen Portion nehmen wir als wenig wahr. Die gleiche Portion auf einem kleineren Teller nehmen wir als mehr wahr. Mhm. Dementsprechend gibt unser Hirn auch ein anderes Signal an unseren Körper.
Also hast du das gerade gesagt, das langt nicht.
Das langt nicht. Ja. Oder du hast gegessen und jetzt siehst du echt zu wenig. Und wenn es auf einem kleinen Teller ist, ist es wie eine andere Wahrnehmung. Jetzt ist es aber so, dass es nur ein Teil ist. Der andere Teil ist das Kauen selber. Also wenn wir die Kaubewegung machen, dann wird ja Speichel aktiviert und der Speichel ist ein Vorverdauungsprozess auch und gibt nachher wie in diesem Verdauungsprozess auch wie nochmal Zeit durch, wo nachher eben abschlucken und so weiter. Das heisst, der ganze Vorgang ist eigentlich angenommen, angedenkt mit dem Kauen, also mit dem Vorgang. Das ist der zweite Teil. Und das dritte ist nachher eben das Magenvolumen. Also wie fühlt es sich? Mhm. Und jetzt kann es natürlich sein, in der Regel ist es vor allem tendenziell auch so, dass man wirklich zu viel aufnimmt mit einem Shake. Weil beispielsweise es ist einfach sehr eng, sehr dichte Energie, oder? Mhm. Sehr viele Sachen zusammengemischt. Und manchmal ist das eben ein mega Vorteil, weil man sagt, hey, da will man noch ein bisschen Kalorien reinbringen quasi. Und manchmal ist es eben ein Nachteil, dass man wie mehr genommen hat, als man eigentlich überhaupt hätte gebraucht. Ja. Und der Körper signalisiert hätte. Und das vierte davon ist natürlich dann auch, in welcher Art nimmt man einen Shake. Also im Sinne von, Essen tust du tendenziell eher ansitzen, essen oder du musst käuen, du rennst nicht um. Ein Shake ist tendenziell ja wirklich eigentlich trinken, das Gefühl von einem Trinken, wo dann auch nicht in dieser Wahrnehmung vom «Ich isse jetzt» stattfindet, sondern eher «Ich trinke Kalorien» quasi vom Gefühl her. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen etwas, wo nachher im ganzen System wahrgenommen wird oder eben weniger wahrgenommen wird. Ist es jetzt verständlicher?
Ja, macht absolut Sinn.
Und darum kann es absolut eine mega gute Lösung sein, wenn man wirklich, wenn es nur darum geht, Kalorien reinbringen. So. Mhm. Und man eben zum Beispiel Schwierigkeiten hat gerade im Moment mit Essen oder irgendetwas. Und gleichzeitig ist es nicht unbedingt vielleicht sinnvoll, dass es die Standardlösung von der Kalorienaufnahme ist. So.
Ja.
Wenn das ein bisschen,
also dann eigentlich lieber die Früchte in einer originalen Version dem Kind mitgeben.
Ja, kann. Also jetzt gerade für Kinder ist es dort natürlich, was auch sehr hilfreich ist, ist, dass Kinder ja noch lernen. Das heisst, also wir alle lernen immer. Also unser
wir Hirn haben nie ausgelernt.
Wir haben nie ausgelernt. Aber unser Hirn ist auch definitiv plastisch. Also das heisst, es lernt immer effektiv. Aber das andere ist auch, dass Kinder ganz fest ja auch noch in dem Geschmackslernen sind und in der Haptik und allem. Also so im Mundgefühl und aussehen und so weiter. Und der Punkt ist, wenn wir es shaken und zusammenmischen, dann lernen die Kinder in dem Moment ja auch weniger den einzelnen Geschmack. Also zum Beispiel ein Apfel, der schmeckt ja jedes Mal mega anders. Und das ist für Kinder tendenziell auch wichtig. Also wenn sie, wenn man das lernen will, ist es auch wichtig, dass sie verschiedene Arten antreffen, also verschiedene Facetten von diesem Apfel. Das heisst nicht, man muss das Kind forcieren, das zu lernen, sondern ich meine mehr, es ist einfach ein Mitlernen. Ja. Und gleichzeitig eben nochmal Lanze brechen für die Quetschis. Es kann absolut sinnvoll sein, wenn man ein Kind hat, beispielsweise ein neurodivergentes Kind, das gerade total am Unterzuckern ist und gar nicht schafft, den Effort zu leisten, sich aufs Essen zu konzentrieren in diesem Moment, aber dringend eigentlich Hunger hat, so eine Bridge machen mit einem Quetschi. Hey, go for it.
Also wäre es vielleicht wirklich etwas für dich, wenn du eben deine Nüsse um mich reinhast.
Genau, ich wollte sagen, bevor wir einen Schritt weitergehen, sag doch noch kurz das, was du zu den Nüsse wollen sagen. Ich bin irritiert.
Ja, du hast vor Irritation vom Blutzuckerabfall gesprochen. Nein, bei den Nüsse ist nicht wegen der Nüsse das Thema, sondern das, was du beschreibst, ist, du isst nichts am Morgen.
Ja. Oder?
Und du isst eigentlich erst am Mittag etwas.
Ja.
Und dann hast du gelernt, für die Konzentration wäre es wichtig.
Genau.
Und warum hast du das von außen gelernt? Hast
einerseits, weil ich eben tatsächlich mit dem Spruch auf die Welt gekommen bin, also nicht gerade auf die Welt gekommen, aber sehr früh sozialisiert, mir sehr doch früh als zum Morgen wie ein Kaiser einnehmen oder eine Kaiserin und dann wie ein Bürger oder eine Bürgerin am Mittagessen und eben am Abend wie ein Bäter. Und das ist bei mir sehr antrainiert. Und ich habe immer das Gefühl, oder beziehungsweise ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich das Gefühl hatte, es geht im Fall auch ohne zu morgen. Und habe gemerkt, dass egal, ob ich zu morgen esse oder nicht, ich habe eh immer wahnsinnig fest Hunger am Mittag. Das spielt für mich gar nicht so eine Rolle. Und habe wie für mich gelernt, es zu morgen auszulassen, weil ich fühle mich so grundsätzlich vitaler, weil, da kommt ein anderes Thema, das wäre ganz eine andere Podcast-Folge, ich glaube, ich habe mich in der Menge aber ich nicht so im Griff. Ich finde das hochinteressant, was du gerade vorher erzählt hast mit dem Experiment, dass es immer nachgefüllt wird. Und ich glaube, mir könnte man die ganze Zeit den Teller nachfüllen und ich würde einfach immer weiter essen. Buffets sind für mich das absolut Schlimmste.
Ich glaube, das ist eher eine Podcast-Folge, wo wir zum Thema Neurodivergenz könnten machen.
Spannend. Also kleiner Teaser. Aber lass uns doch noch kurz nochmal bei dem Heisshungergefühl oder beziehungsweise einfach bei dem unbewussten Essen bleiben, weil um das ist es ja dort gegangen. Ich habe dort das Gefühl, wenn ich nicht her sitze und wirklich ganz bewusst die Nüsse esse oder was es auch immer ist, das ist das Neune, dann habe ich nach einer halben Stunde schon wieder das Gefühl, ich habe Hunger.
Nein, also ich müsste jetzt gerade Endokrinologin noch da haben, die mir das genau nochmal sagt, wegen der Blutzuckerkurve, falls man schon mal etwas gegessen hat. Gerade bei Nüsse bin ich mir nicht so sicher, aber tendenziell ist es so, dass nach einem Energieschub, also wenn man etwas gegessen hat, dann geht nachher die Blutzuckerkurve ja rauf und flacht nachher, also geht nachher wieder steiler runter, je nachdem, was man isst. Also wenn man schnell verfügbare Energie isst, dann, also zum Beispiel etwas Zuckerreiches oder wie auch immer, dann steigt es ja schneller an und fällt auch schneller wieder ab. Also durch das kann es wie sein, dass nur die Dynamik schon von der Blutzuckerkurve du einfach fühlst. Also dass du den Abfall, du ein Hungergefühl hast, das könnte rein theoretisch sein. Aber das andere ist auch effektiv, also ich finde es auch spannend, wie du sagst, eigentlich ist es eine Prägung, die du abgeleitet hast. Die Prägung war, so essen wie ein Kaiser, bla bla bla. Und eigentlich hast du es abgeleitet und nachher hast du es aber wieder übersteuert, weil du gesagt hast, ja, aber eigentlich für die Konzentration ist es ja wichtig. Und gleichzeitig hast du aber nicht gesagt, dass du Konzentrationsprobleme gehabt hast und es darum gegessen hast.
Ja, das stimmt.
Und das ist eben genau das, wo man, glaube ich, dürfen vorsichtig sein, wenn es so wie um ja, Glaubenssätze und Prägungen geht, dass wir uns wirklich die Frage stellen, warum würde ich etwas machen? Also warum würde ich zum Morgen essen? Weil ich Hunger habe oder weil ich meine, ich muss oder weil ich Angst habe, keine Konzentration zu haben, dann frage ich mich einfach, hast du denn keine? Oder ja. Das ist so eine Grundfrage. Und bei Kindern finde ich es einfach unwichtig, dass Kinder darauf sensibilisiert werden, dass wenn sie müde werden oder dass sie, wenn sie sich nicht mehr konzentrieren können, dass sie eben lernen, auf ihren Körper auch hören. Also dass man ihnen nicht nur sagt, du musst, sondern auch im Sinn von, hey, lass doch, könnte es sein, dass du dann Hunger hast zum Beispiel. Und das ist aber gleichzeitig auch wirklich etwas Schwieriges.
Ja.
Man darf sich dort aber auch fest aufs Schulsystem vertrauen, dass sie ja Pausen machen. Und in diesen Pausen sollen sie einfach etwas dabei haben, wo sie wirklich essen können. Und dann etwas, ja, dann wirklich das, was das Kind in dieser Pause will essen. Also
egal, was es ist, wenn du sagst, das, was es gibt ja in gewissen Schulen, gibt es ja so die Kiosk zum Beispiel, wo sie sich, wenn sie schon älter sind, wo sie können Sachen kaufen können. Und dort hat es ja nicht nur Äpfel und Nüssli. Mhm. Also wenn du sagst, egal, findest du egal, was es ist. Also weißt, es ist, wie ist denn das mit, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, ein Schokigipfel.
Eben der Schokigipfel, den du früher immer dabei gehabt hast.
Schenkeli. Ah, nein, ich habe ein Weckli dabei gehabt, ein Schokistängeli. Ja. Tut das dann, weißt du, so den Blutzucker aufhauen und nachher völlig ist er dann wieder unten im Keller und dann hat man wieder Konzentrationsschwierigkeiten. Ist das so, oder sagst du wirklich, nein, sie sollen es doch essen, sie spüren schon, was sie brauchen?
Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen konfrontativ, aber kann es sein, dass du aus der Erfahrung redest?
Aus welcher jetzt?
Also wenn du jetzt fragst, ja, also weißt, wenn du jetzt fragst, oder aus der Sorge von deinen, weißt, wegen deinen Kindern, oder?
Ja, natürlich, ich frage mich natürlich schon, also ich habe keine Ahnung, was sie dann dort natürlich kauft, aber ich würde jetzt mal wagen behaupten, dass es vermutlich eben nicht die Äpfel und Nüsse sind. Und aber ich kontrolliere es jetzt auch nicht. Aber ich frage mich jetzt einfach, eben, wie, weil wahrscheinlich hat das Kind einfach Lust auf, ah oh cool, da hat es irgendwie Schoki mit
etwas. Es ist im Angebot an dem Kiosk, oder? Und eigentlich ist die Frage an die Ernährungspsychologin, was empfiehlst du dir zu essen?
Ja, genau. Und, oder hat es wirklich, sagst du einfach, das Kind intuitiv gespürt, was es braucht und wenn es jetzt Schoki ist, ist auch egal, dann ist es halt, jeden Tag Schoki.
Ich muss schon ausholen, ist das okay?
Ja, hol
oh mein Gott, ich kann nie
kurze Antworten. Das ist das Schöne am Podcast.
Ich kann nie kurze Antworten geben, merke ich. Also, es kommt darauf an, wie ist das Kind? Also jetzt eben auch, wir haben ja von Neurodivergenz gesprochen, Kinder sind sehr unterschiedlich.
Das heisst, vielleicht ganz kurz für die, die mit dem Begriff nicht viel...
Das heisst, also Neurodivergenz ist ein versuchter Begriff, dass man nicht zum Beispiel nur von ADHS, ASS und so weiter spricht, sondern Neurodivergenz ist eine Art ein zusammenfassender Begriff, der nicht neurotypisch soll sein. Also neurotypisch ist quasi so ein bisschen das, die Vorstellung von dem Normhirn.
Mhm.
Ich mache Anführungsschlusszeichen, das seht ihr im Podcast nicht.
Wie es wie nicht gibt,
wie es wie nicht gibt. Nein, Anführungsschlusszeichen gibt es auch nicht im Podcast. Und das Normhirn gibt es auch nicht. Genau. Genau, das Normhirn, so das bedeutet eher so ein bisschen neurotypisch, nennt man das. Und neurodivergent bedeutet dann eben ADHS, ASS oder Legasthenie oder Dyskalkulie oder so etwas, wo einfach zeigt, es ist nicht per se irgendein Störungsbild, sondern ein Typ von Hirn. Also, dass es einfach viele verschiedene Arten von Hirn gibt. Das ist ein bisschen die Grundidee. Also, dass wir grundsätzlich alle Menschen neurodivers sind. So wäre der Ansatz. Genau, Neurodivergenz ist ein Einflussfaktor aufs Essverhalten und auf die Wahrnehmung. Dazu eben, müsste man fast eine eigene Folge machen, das ist ein riesiges Thema. Aber darum wollte ich sagen, jedes Kind ist anders. Also jedes Kind reagiert anders und hat auch eine andere Prägung rund ums Essverhalten. Und jede Familie ist auch anders. Es ist so, dass angenommen, wir haben jetzt das Kind von null an, dann möchten wir bestenfalls das Kind auf eine Innenreizstärkung sensibilisieren. Also, dass es so ist, wie es anzeigt, dass es auf die Innenreize, also das Kind kann eigentlich wählen, was es isst. Dazu haben wir mal recht lange Folge gemacht, glaube ich. Grundsätzlich, Kinder können sehr gut warnen, was sie brauchen. Also vor Menge, vor was essen und so weiter. Und gleichzeitig gibt es ja immer auch eine gewisse Übersteuerung oder eben Steuerung von außen. Und jetzt ist es so, dass wenn man ein Kind hat, das sich sehr intuitiv sehr gut spürt, also sehr hohe Körperwahrnehmung hat und spürt Hunger, Satt, was auch immer, dann könnte man jetzt sagen, das wird sich das wählen vom Kiosk, was es will, oder? Mhm. Jetzt ist es aber so, das, was mehr Diskussion ist ja oft, was gehört ins Neunibüchsli rein. Und dort, bei kleineren Kindern, möchte ich ganz fest sagen, es gibt ganz klare Empfehlungen von der Schule und gleichzeitig aber auch immer prüfen, könnte sein, dass das Kind zum Beispiel, also denkt einfach mega kreativ. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind mehr profitiert von zwei Eiern und einem Mini-Pick und einem Käse, anstatt nur von Nüssli und Äpfel. Weil es vielleicht in dem Moment mega fest ein Protein, einen Proteinbedarf hätte. Oder es hat mega fest einen Brotbedarf. Oder es hat mega fest einen Fruchtbedarf. Aber Kinder, ich finde es immer sinnvoll, wenn man es noch nicht genau weiss, dass man dem Kind einfach quasi eine Art von allen Komponenten Sachen rein tut. Also salzig, süß, aber eben auch Proteine, Kohlenhydrate, Früchte, Gemüse, was auch immer. Und dass man vor allem nach dem Appetit von dem Kind ein bisschen tut, ausrichten.
Ach, das ist jetzt interessant. Jetzt habe ich gerade letzte mit einer Freundin über das diskutiert und sie hat gesagt, sie tut jeden Morgen tut sie den zwei Kindern, die sie hat, tut sie so einen Teller parat machen mit ein bisschen Ei, ein bisschen Avocado, ein bisschen Hüttenkäse und dann aber noch Süßes und so. Also ich habe auch gefunden, wie im Hotel.
Ich dort wohnen.
Aber das würde ja eigentlich heissen, Ronja, dass sie alles richtig macht. Sie stellt wie ein Angebot her, wo die Kinder sich dann selber bedienen können, je nach eben gerade was intuitiv braucht.
Ja, also an sich ist das mega ein schöner Ansatz, wie sie das macht. Und dort aber auch eben zu prüfen, das soll nicht eine Empfehlung sein, das muss man so machen, sondern das kann sein, dass das einfach in dieser Familie gut funktioniert. Und wenn ich mir jetzt aber eben meine Familie vorstelle, oder du hast vorhin gefragt, wie es bei Familie Schiff dann war, ich habe gesagt, der Hauptkampf war schon, wach zu bleiben, dann vergiss es, dass da noch Avocado geschnitten wird und so weiter und so fort. Aber was ich immer wichtig finde, ist, dass die Kinder Zugang hätten zu diesen Lebensmitteln. Also, dass sie einfach können sagen können, Mami, ich gehe Hüttenkäse holen. So. Und selber dann können nehmen.
Ja. Genau.
Es war aber die Frage jetzt vorher von dir, Nadja, wegen dem Pausenkiosk. Und da kommt es auf das Alter der Kinder drauf an. Also, wenn Kind, also ist mal die Frage, was wird in diesem Pausenkiosk angeboten? Und dann ist es schon so, dass das einfach etwas sehr Attraktives ist. Also wenn man sich dort etwas auslesen darf, dann hat das natürlich auch so einen spannenden Faktor. Darum bin ich immer dort so ein bisschen kritisch, was wird dort angeboten natürlich. Und jetzt gibt es Kinder, da spielt es einfach überhaupt keine Rolle. Und es gibt Kinder, da spielt es eine Mega-Rolle. Und dann spielt es je nach Alter eine Mega-Rolle. Weil Teenies, die werden absolut dort Schokigipfeli sehr wahrscheinlich auswählen. Und das ist auch ihre Rolle und ihre Aufgabe, sage ich mal, in dieser Zeit.
Warum?
Weil Teenies ihrem Essverhalten, also, okay, anders, sorry, jetzt bin ich da am Erklärbärchen. Wie habt ihr gegessen als Teenies?
Ja, aber warum ist das so? Teenies, ja, ich glaube...
Zum cool sein? Hallo, du isst doch kein Äpfel, das ist absolut
uncool. Nein, Leute, hast du so gegessen zum cool sein?
Sicher!
Nein, ich habe
einfach gerne gehabt. Ich hätte doch Blödsinn in einer Peergroup, wenn alle ein Schokogipfel essen, dann irgendwie einen Äpfel oder eine Banane zu essen.
Also, Dominik, wie hast du gegessen? Du hast jetzt gerade Schokogipfel erwähnt.
Du möchtest es konkret...
Ja, ich will es konkret wissen.
Ich glaube, ich habe einen... Oh, ich weiß es nicht mehr konkret, aber ich habe mich auf jeden Fall... Ich habe mich sicher nicht gesund ernährt. Wir haben Chips gegessen, wir haben irgendwie Weckli, ich habe sehr viel Weckli gegessen. Manchmal ein Knoppers, manchmal eine Milchschnitte. So, wie ist es bei dir, Nadja?
Milchschnitte.
Ja, ich habe es geliebt. Wir haben voll, ich auch so. Und wir haben das Mädchen in der Klasse. Das hat immer in so einem Säckchen das Rüebli drin gehabt, schon geschälte. Und sie hat mir immer ein bisschen leid.
Sie hat der Leid auch, eben ja, siehst du? Warum?
Ich einfach jeden Tag die Rüebli gehabt. Und ich habe das Gefühl, sie hat immer so orange Finger gehabt. aber ist es wirklich, weil man cool sein will, oder hat man das Bedürfnis als Kind? Für so braucht man mehr Zucker, also als Teenager?
Als Teenie meinst du, ja. Also ja, auf der einen Seite ist es so, also man hat einen höheren Nährstoffbedarf. Das ist so das Inhalieren von ganz viel Nahrung. Gleichzeitig, weil man extrem viel Wachstumsvorgang hat, also neurologisch, aber auch physiologisch. Ja, also Kinder, also Teenies, die haben ganz fest auch die Rolle, ja das, was sie von zuhause mitbekommen haben, eigentlich zu hinterfragen und vor allem auch die eigene Identität zu finden. Das ist die Hauptaufgabe. Und das läuft halt auch einfach übers Essen ab.
Ja.
Teenie-Ernährung ist aber einfach auch wieder eine eigene Folge, weil das ist ein riesen Thema. Was ist dort speziell, sage ich mal? Und würde ich auch gerne mal mit euch auseinandersetzen.
Ja, das würde ich
wirklich
auch. Mega
richtig
gern.
Lustig und ja. Mega, mega spannend. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man im Teenie-Alter oft einfach ganz anders isst. Und in der Regel findet man nachher, nach dieser Teenie-Phase, und übrigens, ab 25 ist die Teenie-Phase dann abgeschlossen.
Nicht, erst.
Nicht vorher. Also einfach Pubertät, die, also beziehungsweise die Entwicklung von dieser Jugendzeit, die geht von ja, ist ein Range von 12 bis 25, weil in dieser Zeit eigentlich die ganze Hirnentwicklung und alles, die ist erst etwa mit 25 abgeschlossen.
Ja.
Und erst nachher, oder viele schon vorher, aber findet dann oft wieder in die von der high prägter Ernährungsform zurück. Und vorher ist es einfach Grenzen testen, ausprobieren, eigene Identität finden, Exploration. Peers sind tausendmal wichtiger als alles andere. Und Budget, Leute. Ich meine, wir haben uns ernährt von Brot und Budget, also der Budget-Strich Frischkäse.
Ah ja, klar, Budget.
Also Budget, Frischkäse. Und ich habe vorher gemeint, Budget meine ich Geldmangel. Als Teenie hat man mega Geldmangel und will Geld definitiv für anders ausgeben als für das. Das heisst, wir haben einfach Gipfeli mit Frischkäse gegessen. Das ist, glaube ich, so unsere Ernährung.
Budget oder der Eistee.
Der Klassiker. Ich muss vielleicht noch framen, warum ich Milchschnitten vermisse. Nicht, dass die Leute das Gefühl haben, ich tue mir einen Milchschnitten und verbieten. Ich habe eine Zöliakie und es gibt keine Milchschnitten,
Wo
glutenfrei ist. Ich vermisse Milchschnitten.
Das verstehe ich. Kommen wir nochmal zurück zum Morgen und dem, wie soll man sagen,
überall anders gelandet, weil jetzt morgen ist eigentlich eure Kernfrage.
Ja, genau, wir sind einen grossen Bogen, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber eigentlich, was wir bis jetzt ja gelernt haben, ist,
es ist
sehr individuell und man kann nicht einfach sagen, hey, ansitzen, das Morgenessen ist wichtig, sonst kannst du dich nicht konzentrieren und so, sondern es ist sehr individuell, weil alle einfach anders ticken und man soll das entspannt anschauen, oder? Das ist das, was ich bis jetzt so ein bisschen mitgenommen habe. Ich frage mich jetzt aber, so am Morgen, was sagst denn du, jetzt wollen vielleicht nicht alle essen oder es wollen nicht alle das Gleiche essen. Wie ist es mit der gemeinsamen Zeit, die man dann so ein bisschen hat?
So die Beziehungspflege.
Ja, genau.
Voll. Es ist eine mega schöne Frage, weil sie geht auf der einen Seite ganz fest in die Familienkulturfrage, oder? Also wie möchte man zusammen Zeit verbringen, wie möchte man zusammen Beziehung gestalten? Und es ist effektiv so, dass das ja ganz oft auch über das Essen stattfindet. Also wie die andere Frage ist oft auch gemeinsames Abendessen und so weiter. Es ist schon so, dass gemeinsame Mahlzeiten per se einen fördernden Faktor haben, weil man zusammen Zeit verbringt und eben aber auch voneinander Geschmackslernen erlebt. Also beispielsweise lange Zeit, manchmal, wenn die Eltern etwas essen, tun das Kind einfach anschauen und dabei lernen. Sie müssen es gar nicht selber im Mund haben. Das heisst, so das gemeinsame Lernen, sage ich mal, kann etwas sehr Schönes sein. Jetzt ist es aber so, alle diese Effekte, die wirken nur, wenn die Situation positiv erlebt wird. Wenn sie negativ erlebt wird, dann ist das alles hinten raus. Also man kann es noch so lange Forschungsresultate anschauen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Dort ist immer die Frage, wie ist die Mahlzeit erlebt? Das heisst, wenn beispielsweise Spannung, Streit, Konflikte stattfinden in den gemeinsamen Mahlzeiten, dann ist es hinderlich. Dann ist sogar die gemeinsame Mahlzeit in dem Moment ein negativer Impact aufs Essverhalten. Weil bei Spannung ist es so, dass wir uns ja auch, also wir spannen unsere Muskulatur an, unseren ganzen Körper und können gar nicht in Ruhe essen. Wir können gar nicht nur verdauen. Das heisst, in der Anspannung innen, das ist einfach das ist der Hauptfaktor, wo es nicht bringt. Das heisst, die gemeinsame Zeit am Morgen ist ein nice to have, wenn es schön ist. Also wenn man zusammen am Morgen schön erlebt, dann ist das wundervoll. Und dann dürfen wir das zelebrieren, wie man will. Es gibt aber Familien, wo das dann eben eher negativ geprägt ist, weil sie eh alle einfach nicht mögen. Und dann zum Beispiel das Konfliktpotenzial gross ist. Dort, hey, lasst euch lieber in Ruhe. Also, lasst euch lieber gegenseitig in Ruhe, macht die Staffelung, wie auch immer. Das macht dann tausendmal mehr Sinn für das System. Und dann aber gibt es Familien, die sagen, hey, wir kuscheln einfach viel lieber noch mega lange im Bett. Und nachher...
Haben wir ein Quetschi.
Ja, nein, nachher nimmt jeder etwas zum 9 mit. Ja, go for it. Also, das ist wirklich, ich glaube, mega wichtig ist, dass man als Familie nicht in den «Man sollte doch»-Modus geht, sondern hineingespürt, was brauchen wir? Ja. Und vielleicht gibt es nicht im ganzen Familiensystem die gleiche Antwort, weil die Leute vielleicht anders funktionieren.
Unser Podcast heisst «Milch». Und wenn wir schon beim Morgen sind, Ronja, was für eine Rolle spielt Milch?
Im Morgen?
Im Morgen, für dich.
Eine, eine potenzielle und gleichzeitig auch Menschen, die haben unterschiedliche Präferenzen am Morgen. Es gibt Menschen, also es gibt Kinder zum Beispiel, die profitieren von einem Glas Milch am Morgen, weil sie dann schon Nährstoffe eben aufgenommen haben. Da haben sie ein bisschen die Shake-Logik auch. Und dann gibt es Kinder, die erst später eben dann irgendwie mal etwas essen und das dann als Käse oder als Wurst oder was auch immer aufnehmen. Grundsätzlich eben, die eine Diskussion ist Nährstoff und Kalzium, das ist aber auch nicht meine Expertise. Meine Expertise ist die Psychologie und in der, aus der psychologischen Perspektive gibt es kein man muss oder es sollte, sondern es ist einfach ein kultureller Aspekt in der Schweiz, ist, dass Milch eine Rolle spielt oder beziehungsweise, dass Milch auch bei vielen zum Morgenbuffet angetroffen werden, weil das einfach unsere Esskultur ist. Und dann gibt es aber auch einfach ja, die Variante, dass man auf den Körper lässt und schaut, was meldet er. Und gerade bei Kindern kann es manchmal auch sein, dass sie zum Beispiel 3 Tage nichts konsumieren an Milch und dann plötzlich binget und irgendwie 2 Gläser Milch wollen. Und das ist unbedingt zugelassen. Also soll man unbedingt eben darauf schauen, dass man Kinder auch lassen, so kamelmässig, sage ich mal, wie so die Nährstoffe auch so aufzunehmen, wie sie wollen. Weil man, sofern eben ein Kind dann auf das wie sensibilisiert ist und sich gespürt.
Ja, und das finde ich so spannend. Das haben wir eben bei unserer letzten Folge, wo es um Kinder Ernährung gegangen ist, sehr fest miteinander diskutiert. Lohnt sich unbedingt zu hören, wie Kinder eben intuitive Esser und eben auch Trinker innen sind und wie du dort auch sagst, das muss man aushalten.
Ja, man muss es aushalten und vor allem man darf vertrauen. Und gerade das ist auch zum Beispiel auch wie das Gleiche mit der Milch, ist, warum haben wir das Gefühl, man muss? Weil, also wenn es dem Kind gut tut, dann unbedingt, go for it, das ist mega super, auch für uns, wenn wir das Gefühl haben, es tut uns gut, machen. Wenn wir das Gefühl haben, etwas anderes tut euch besser, dann machen das. Das Ding, das Zentrale ist, wenn wir an einem Kind, stellt euch mal vor, was sind eure schlimmsten Esserinnerungen? Meistens dann, wenn man zu etwas gezwungen ist, wo man keine Lust drauf hat.
Ja.
Stellt euch vor, ein Kind muss, anführungsweise Milch trinken, dann kann es sein, dass das mega, mega schlechte Erinnerungen entwickelt zu dem.
Ja.
Und dann plötzlich das Lebensmittel gar nicht mehr essen.
Oder im Gegensatz bei der Nadia im Haushalt, hat sie vorher verraten, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das erzähle, wo es länger nicht mehr so Milch gegeben hat beim Morgen und jetzt ihre Kinder kommen und sagen, Mami, wo ist die Milch?
Ja, kannst du wieder mal richtige Milch kaufen?
Ja, genau. Ja.
Das ist das Spannende, wenn es um so pflanzliche Milchalternativen oder so etwas geht, dass wir ja oft das Gefühl haben, wir ersetzen die Milch durch das, oder? Aber gerade nährstofftechnisch hat das ja nichts mit Milch zu tun, in dem Sinn. Und das Lustige ist halt einfach gerade das, wenn man eben zum Beispiel den Kaffee ja nachher mit Haferdrink trinkt, dann hat man ja eigentlich nicht das, was man hat wollen als Milcheffekt, also so den Proteinschub zum Beispiel oder so etwas. Und eben Jugendliche tun das in dem Moment ja auch anzeigen. Also es kann auch sein, dass die dann effektiv die Proteinquellen dann auch vermissen und sagen, hey, ich hätte das gerne und kannst wieder mal. Und gleichzeitig ist es auch geschmacksprägig halt. Sie vermissen halt sehr wahrscheinlich das, den Geschmack. So.
Und du hast vorhin noch gesagt, eben, man soll ein Kind ja auch nicht zwingen, dazu Milch zu trinken. Nährstofftechnisch aber gibt es ja da auch zum Morgen zum Beispiel auch Alternativen. Wenn jetzt zum Beispiel das Kind sagt, ein Glas Milch mag ich nicht trinken, oder? Dann kann es ja auch Käse essen, ein Joghurt essen, so Sachen, oder? Damit es die Nährstoffe, die gleichen Nährstoffe eigentlich aufnimmt.
Ja, aber da bist du eben so ein bisschen im Aspekt drin, es muss die Nährstoffe aufnehmen.
Ja, und es merkt ja selber, was es braucht, oder? Dann sind wir wieder dort.
Genau.
Es würde anmelden, wenn es sagt, ich brauche das jetzt.
Genau, also wenn das Kind auf das sensibilisiert ist und nicht stark übersteuert, dann gibt es das auch, absolut. Und manchmal ist es auch einfach, es gibt Kinder, die zum Beispiel immer das Gleiche zum Morgen wollen. Also, und dort geht es dann nicht nur darum, dass sie das nährstofftechnisch anzeigen, sondern auch, dass der entspannende Effekt zum Beispiel stattfindet. Also beispielsweise der Safe Food zum Morgen wollen. Safe Food ist einfach etwas, wo die Kinder wie nicht fordert im Essen. Also es braucht wie keine neue Lernenergie, sondern es ist einfach das, was immer geht quasi. Also das, was ein sicherer Hafen ist zum Beispiel.
Das, was sie immer gerne haben. Also dort, wo das, man nie ein Theater gerne hatte, oder?
Genau, oder wo man wenig Theater hat. Meistens hat man dann so ein paar Safe Food als Auswahl, wo, man, ja, wo ich immer so ein bisschen darauf hinweise, haben die doch einfach zu Hause. Ja. Dann kann man das immer zücken. Und gerade zum Beispiel für Kinder, wo der Morgenstart mega schwierig ist und gleich aber auch Hunger haben, kann es zum Beispiel mega Sinn machen, dass man gar nicht, keine Sekunde über die Nährstofffrage nachdenkt, sondern einfach sagt, okay, mein Kind braucht auch irgendwelche Kalorien vielleicht, weil ich sehe, es hat Hunger. Und möglichst den Safe Food anstellt. Und dann isst halt das Kind jeden Morgen ein Nutella und ein Honigbrötchen zum Beispiel. Who cares? Es geht nur darum, dass es das, dem Kind gut geht und einen Tagesstart hat. Und
ja, aber das finde ich jetzt schon noch interessant. Nadja, wie siehst du das als Mutter von zwei Töchtern, die eben jetzt im Teenage-Alter sind und teilweise halt dann doch, wir haben es vorher gehabt, von diesen Schokigipfeln und jeden Morgen sagst du jetzt ein Nutella-Brötchen, who cares, das muss man wie aushalten.
Also wir können ganz eine andere Frage stellen, Dominik. Wie geht es denn Nadja, wo jeden Morgen Schokimilch getrunken hat und mit einem Schenkeli und zum Pause, in Pause Weckli mit einem Schokistängeli? Mhm. Nadja, wie geht es dir?
Nein, du hast absolut recht, das stimmt. Du hast wirklich völlig recht. Ich frage mich manchmal auch, wie habe ich überlebt die ersten Jahre so ernährungstechnisch. Aber ja, mir geht es tipptopp. Und ja, ich habe spät angefangen, mich wirklich gesund ernähren. Und ja, und eben, wie gesagt, mir geht es tipptopp. Und gleich als Mutter habe ich das Gefühl, man hat immer das Bedürfnis, man möchte es ja besser machen, aus irgendeinem Grund. Und ja, ja, ich schaue natürlich, dass ich nicht jeden Morgen ein Nutella-Brötli und, also ich versuche natürlich gleich die Auswahl, die ich gebe, wie deine Freundin, die du gesagt hast, deine Bekannte mit der Avocado und den Nüssen und so und dem schönen Plättchen, das sie macht, schaue ich natürlich auch, schauen, dass die Alternativen, die ich biete, dass die für mich wie all okay sind. Und da haben wir uns jetzt so ein bisschen gefunden. Und dann bin ich happy. Dann können sie von dort aus einfach etwas suchen.
Und das ist einfach Gomfi oder was sind da?
Hey, nein, was ich im Fall einfach mega viel mache, und Dominik, du hast es schon ein paar Mal gehört, ist mein berühmtes Bananenbrot. Und dort schaue ich einfach, dass ich dort ganz, weißt du, dort ist weniger Zucker drin und ich habe noch so ein paar Flocken drin, ein bisschen Haferflocken, Hirseflocken, so ein bisschen so. Und es hat Birnen drin und es hat schwarze Schoki drin. Also ich habe das Gefühl, das sind alle so ein bisschen glücklich. Und das finde ich für mich, ich finde es super zu morgen. Aber ich habe da bei dir den Nerv getroffen, weil du kannst ein Schnittchen abschneiden. Es hat niemand hat Aufwand.
Also der Nerv ist bei einer Tochter getroffen, die andere ist
die andere ist nicht, ja genau. Aber das ist ja wieder, genau, und das ist für mich auch okay. Aber genau, also ich habe einen Nerv getroffen, sozusagen. Aber ich finde es super. Also, dann habe ich wie etwas gefunden und sage, okay, es ist wie also attraktiv zum Essen, aber ich weiss, es ist gesund. So für mich, also für meine Begriffe.
Und das ist mega lustig, oder? Weil da geht es ja um deine Prägung. Was ist für dich gesund und ungesund, oder? Ja. Und in dem Moment, das ist spannender immer, oder? Wenn wir über das Thema Kinder und Essen geht. Auch du hast vorher von Sorgen gesprochen, oder? Du hast eben gesagt, so, ja, ich will ja, dass sie etwas. Das ist auch spannend, weil das ganz viel eben mit unseren eigenen Prägungen und Erfahrungen zu tun hat. Und du hast es gerade vorher auch schön gesagt, du hast gesagt, ich will es besser machen. Und
das heisst aber, ich möchte jetzt nicht meine Eltern da
hin. Doch, let's blame them. Nein. Wir können alle unsere Eltern blamen. Das ist das Schönste, es ist unlustig. Mami, nein, aber du weißt.
Ja, du hast alles falsch.
Also, der Dominik, weißt du, wir dürfen, also unsere Mami hat immer gesagt, wir dürfen in jedem Podcast, in jedem Referat, dürfen wir unsere Mutter auseinandernehmen. Da hat sie uns einen Freipass gegeben. Ich muss das einfach mit deinen Eltern klären.
Nein, ich glaube, es ist wirklich einfach auch eine andere Zeit gewesen, wo das weniger ein Thema war. Man hat einfach gegessen und es war wie okay gewesen. Und plötzlich ist es ein grosses Thema geworden und das isst man, das dürfen wir nicht und so weiter, oder? Plötzlich ist es einfach wie so gross geworden. Und dann hat man, das ist ja wie auch, wenn Kinder in die Schule kommen oder in den Kindergarten kommen, du kommst ein Plänchen oder eine Liste heim über, was du dem Kind nicht darfst mitgeben. Genau. Die Sachen sind markiert mit grün, rot und gel ist ab und zu eine Banane, die ich finde, Banane, super Powerfood, mega. Ja. Warum ist das geil?
Wegen der Zähne. Aber das ist eben, genau, und dort widersprechen sich dann auch Theorien, weil das ist wegen der Zähne, weil es kleben bleibt, whatever. Also okay, das sind so die Diskussionen. Hey, du sprichst genau den Kern von dieser ganzen Geschichte an. Also ich habe jetzt, ich habe ein Disclaimer, ein Buch geschrieben, das am 19. März im Belz Verlag rauskommt. Und es heisst «Wie Kinder essen».
Die Werbe, absolut, weil wir haben das natürlich gegen den Abschluss von unserem Gespräch auch geplant. Dass wir
wirklich? Oh mein Gott, ja. Nein, wirklich?
Das ja. Ist ja mega lieb. Wir nehmen es vorher weg.
Ja, vor allem ich habe es selber noch so reingedroppt. Das wäre schon fast peinlich. Nein, aber ich muss es gleich schnell sagen, weil ich es sagen ist, weil ich effektiv jetzt gerade wieder, also ich bin noch voll im Abschluss von diesem Buch, auch wenn es rauskommt, aber wir sind jetzt gerade so in der letzten Lektorats irgendwas. Und ein Hauptthema dort drinnen ist effektiv das von unseren intergenerationalen Prägungen. Und das, was du eben gerade ansprichst, das ist genau das. Und zwar, wann ist das aufgekommen, dass man so das, so, richtig, falsch, gesund, ungesund, so muss es nicht sein, so nicht. Und das sind ganz viele gleichzeitige kulturelle Prozesse. Ich nehme die dort ein bisschen auseinander. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen vielleicht. Und es ist gleichzeitig auch ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Und schön finde ich einfach, wenn man sich getraut, seine eigenen Prägungen wie so ein bisschen zu hinterfragen, weißt du, wie der Rucksack, den wir alle mittragen, anschaut und wie sagt, hey, was ist dort drin? Warum ist es dort drin? Wollte ich das dort drin? Wie passt das heute zu mir? So. Und was wollte ich weitergeben? Und gleichzeitig finde ich es eben auch gerade unschön, Nadja, wie du anstehst und erzählst, was du zum Morgen gegessen hast. Weil ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass wir uns gerade in Bezug zu Kindernährung oft auch einfach chillen mal, entspannen euch. Weil wenn wir schauen, wie wir aufgewachsen sind, was wir gegessen haben oder wie wir wo gegessen haben, ist es nämlich nicht einfach, ja, und das ist der Grund für das, dass wir jetzt alle XY sind und haben. Sondern Kinder verstoffwechseln anders als Erwachsene. Und ein entspannter Umgang mit dem Essen ist tausendmal wichtiger als der Nährstoff quasi. Und gleichzeitig, es muss zum Familiensystem passen. Kinder dürfen gesundheitsförderliche Bedingungen antreffen. Und das ist übrigens der Grundgedanke von dem Znini-Büchsli. Dass es einfach barrierefreier, also im Sinne von auch chancengleicher, chancengerechter ist, dass, dass es in dieser Esssituation in der Schule nicht zu Streitereien, zu Ungerechtigkeiten zu, und so weiter führt. Und eben gerade und gleichzeitig ist es schon auch einfach sehr eine starke Prägung von was ist gesund und ungesund. Also es ist immer ein Für und ein Wider, es ist ein Abwägen und gleichzeitig darf man auch immer sagen, das, was in der Schule als Regeln gilt, das sind oft Sachen, die gesundheitsförderlich sind, flächendeckendere Verhältnismassnahmen sind und haben oft ist es wie ein Deal, dass das Individuum selber auf der Verhaltensebene trotzdem einen grossen Freiraum hat, wie es soll. Und nur weil ich in der Schule mal keinen Schoki mitbringen darf, heisst das nicht, dass mir Schoki verboten wird. Ich glaube, das ist wichtig, wie so die Gratwanderung zu verstehen zwischen gesundheitsförderlichen Massnahmen für alle und das Individuum.
Wie ist es denn eigentlich umgekehrt, wenn Eltern sich entschieden haben, vegan oder vegetarisch zu leben und das Kind das eben entsprechend halt mit diesen Produkten gar nicht in Verbindung kommt und dann erst eben in der Schule lernt, das gibt dann, jetzt wenn wir gerade bei der Milch sind, es gibt auch noch Milch und nicht nur pflanzliche Drinks. Würdest du es empfehlen, dass man das Kind dann auch so miterzieht, wie man sich selber entschieden hat, zu leben?
Hey, es ist so lustig, dass wir das heute diskutieren. Ich habe effektiv gerade gestern ein Referat gehabt, wo nachher ein Vater zu mir gekommen ist und von seiner Kommunikationskultur in der Familie gesprochen hat und davon gesprochen hat, dass das nachher in der Spielgruppe oder in der Kita nicht so umgesetzt wird oder nicht so, wie sie es daheim gelernt haben, wie sie miteinander reden. Und es berührt mich gerade, dass gerade eigentlich die gleiche Frage kommt, weil die Frage ist eigentlich immer die, was lebt man im Familiensystem, in der Familienkultur und was ist die Realität rundherum? Und ich glaube, für Kinder ist es einfach immer wichtig, dass sie das können unterscheiden können, aber Kinder können das unterscheiden. Also Kinder können wahnsinnig gut unterscheiden, bei den Grosseltern ist es so und daheim ist es so. Und bei der Freundin ist es so und dort ist es so. Und was ich eigentlich schön finde, ist, wenn man Kinder wie dort auch mitnimmt in diesem Prozess. Also, dass man auch sagt, hey, look, ich habe mich für die und die Ernährungsform entschieden, weil ich das gern habe oder weil ich mich wohl damit fühle. Wir essen die heim so, weil es praktischer ist. Und gleichzeitig aber auch die Wahl lässt. Also, dem Kind auch nicht sagt, es ist gefährlich, wenn du das und das machst oder es ist schlecht, wenn du das und das machst. Und gleichzeitig, wir kennen es von religiösen Prägungen, oder? Also, das sind Werte, die eine Familie mitgibt. Und wenn die Familie diesen Wert hat und diese Familienkultur, und das ist ihnen wichtig, und es ist ihnen wichtig, dass der Kind weitergeben, who's judging? Also, das ist mega wichtig, das dürfen wir. Als Familie dürfen wir Familienkultur, Familienwert leben. Und ein Teil davon ist eine Essidentität. Und das bedeutet nicht, dass Kind ihnen wird ja nicht per se etwas vorenthalten oder irgendetwas, was einfach gerade, dort ist nur ein kleiner Einschub, bei veganer Ernährung ist einfach wichtig, dass Nährstoffe abgedeckt sind, dass Kinder im Wachstum gewisse Mehrbedarf haben. Da gibt es aber extra das Merkblatt von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung, von der SG, wo das wie deklariert, wie man dann vorgehen soll. Aber wenn es nur um den kulturellen Aspekt geht, dann kann es gerade so gut sein, dass du eine Familie bist ohne Auto und sagst, ja, aber nimmst dann deinem Kind nicht Autoerfahrung? Also, wo ich muss sagen, ja, also come on. Im Endeffekt wird das Kind irgendwann vielleicht mal in einem Auto hocken und denken, mega geil, habe ich nicht gehabt. Oder es findet, oh mein Gott, wieso hocke ich in einem Auto? Das ist ja schrecklich. Also, easy.
Auch da wieder entspannen.
Ja, das ja. ist so.
Das ist wirklich, das steht ein bisschen über allem. Und das, und das lernt man auch, wenn man dieses neue Buch dann nächsten Frühling
ja.
sich, wie soll man sagen?
Zuführt.
Zuführt, habe ich will, nein.
Zumutet.
Zumutet.
Inhaliert.
Inhaliert.
Nein, ich glaube eher so, sich durchquält. Weißt du mir jetzt schon leider alle, die das Gefühl haben, ich kann das lesen, aber eigentlich kann ich es nicht lesen. Es wird ein Hörbuch geben. Genau gleichzeitig übrigens.
Wie der Podcast kann man das dann hören. Aber vielleicht ganz kurz also zum Schluss.
Es heisst, wie Kinder essen, dass wir das nochmal schnell klar gesagt haben. Genau. Das ist ja eben ein spannendes Thema, ja. wie man ja jetzt auch gehört.
Hast du dich in dem Fall mit der Frage auseinandergesetzt, vielleicht zum Schluss in die Schlusskurve kommen, ein bisschen rausgezoomt, warum wir denn jetzt alle so sind? Warum wir ja. denn jetzt so komplett angespannt sind?
Ja, ja. genau, das ist das grosse Thema. Das ist eigentlich das Hauptthema vom Buch. Warum wir eigentlich alle einen totalen Schaden haben rund ums Thema Essen. Nein, ich bin jetzt ein bisschen pointiert, aber wichtig ist, wieso, dass wir uns die Grundfrage stellen, von wo kommt das, was ich denke? Und auch gleichzeitig auch das, was ich mache mit den Kindern. Und was will ich weitergeben? Und wie wollen wir als Familie zusammenleben? Und da dürfen wir auch viel verstehen, entdecken. Und ja, im Buch konkret habe ich versucht, ganz viel aufzumachen und viel zu erläutern, dass man ein bisschen seine eigene mögliche Orientierung vielleicht finden kann.
Mhm. Also das Warum, das finde ich schon wichtig. Das ist jetzt auch so hängen geblieben. Oder warum machst du Sachen? Warum meinst du zum Beispiel, wenn du Konzentrationsschwierigkeiten hast, warum sollst du jetzt die Nüsse essen? Und dann isst du sie unbewusst. Einfach so das Warum.
Ja, genau. Und dann isst du sie und dann hast du vielleicht Bauchweh, weil du irgendwie gar nicht Nüsse hast wollen essen.
Ja, genau, du hast einfach das Gefühl, ich muss jetzt will, oder? Und dann ist es aber gar nicht so der... Ja.
Das Warum? Warum? Warum?
Ja, die Selbstarbeit, Selbstreflexion, was liegt da drunter? Und das ist ja dann auch die grosse Auseinandersetzung, warum finden wir etwas gesund und etwas ungesund und wie wir das
meinst
sehr,
du, es ist richtig?
Ja, genau. Und sehr schnell unseren Kindern weitergehen.
Und gerade in dieser Podcast-Folge, wo wir über Kinder geredet haben, haben wir ja darüber geredet, wie absurd die Begrifflichkeit gesund und ungesund eben ist und was es eben mit den Kindern macht und warum wir die Begrifflichkeit sowieso unbedingt ablegen sollten, weil es einfach ein Schuss hinten raus ist. Ja.
Ja. Ja, es ist natürlich auch, wenn der Kind sagt, ist jetzt das, es ist gesund, dann wachst du ja auch, dann tust du es ja wie so negativ, ja. Ist es so negativ konnotiert, ach, gesund, ach, oder?
Ja, genau. Es ist effektiv.
Genau.
Alles gesund gleich grusig.
Ist nicht gesund, so.
Mhm. Und alles Gesunde ist grusig.
Ja,
ja und gleich genau. möchte ich vielleicht jetzt nochmal rasch die Frage stellen zum Schluss.
Sollen wir zum Morgen essen?
Sollen wir am Morgen zum Morgen essen an dem Familientisch? Und was würdest du, Ronja, den Leuten mit auf den Weg geben, die das auch manchmal halt einfach schwierig finden? Ich finde die Vorstellung, Eltern zu sein und das Kind will dann halt jetzt wirklich nur immer das Nutella-Brötchen essen. Und ich finde aber eigentlich müsste es doch mal... Ich habe schon etwas gelernt, verstehe mich ja nicht falsch. Ich habe schon etwas gelernt in dieser Folge.
Aber
und gleich
von vorne an?
Nein.
Aber Nutella-Brötchen.
Warum? Da bin ich.
Aber warum?
Aber das Aushalten. Ich kann mich ja nicht immer... Also weißt, ich bin irgendwie... Es ist eine gestresste Situation und das Aushalten. Und einfach, du sagst, im Endeffekt heisst es im Endeffekt, nehmt es entspannt, sind ein bisschen locker und chillt es mal. Das ist mega einfach gesagt. Und da
passiert... Ah ja, nein, das ist so. Also weißt du, als Mami ist es mega einfach, also als Eltern generell, man muss einfach mehr chillt sein. Das ist mega easy, also ich bin auch immer super chillt, vor allem am Morgen, wenn ich aus dem Haus sollte und ich bin noch nicht einmal duschen und mein Kind legt mit dem Pulli das Büchsli, das gerade Pumuckl lässt, an, anstatt sich selber, weil wenn er den Pulli anlegen würde, würde ja kurz also das Pumuckl nicht hören. Das heisst, er hat zuerst das Büchsli angezogen, bevor er sich frage nicht. Mhm. Und ja, ich bin dann total entspannt. Immer. Mega entspannt.
Also was würdest du, wenn du jetzt am Schluss müsstest den Eltern einen Satz mitgeben, was würdest du sagen, ist für dich die wichtigste Botschaft rund um, ich sage jetzt mal, Familie zu morgen? Was würdest du als Botschaft mitgeben?
Frag dich als allererstes, was brauchst du am Morgen? Brauchst du Ruhe? Brauchst du Action? Brauchst du soziale Beziehung? Du als Elternteil. Mhm. Am zweiten, was brauchen deine Kinder? Weil wenn du entspannt bist, wenn du schon mal einen angenehmeren Morgenstart hast, das kann zum Beispiel bedeuten, hey, was würde es bedeuten, mal einfach in Ruhe aufstehen und einen Kaffee trinken? Hey, was würde es bedeuten, eine halbe Stunde früher noch den Wecker stellen, nur um diese Ruhe zu haben? Vielleicht wäre das der riesige Game Changer.
Es klingt jetzt gerade so schön, wie du das sagst.
Okay, es ist eine totaler eigene Erfahrung.
Halbe Stunde früher aufstehen und ganz in Ruhe den Kaffee trinken.
Und das sagt Ronja Schifftan, die absolut kein Morgenmensch ist.
Wow.
Es war
okay, wow, ja.
Mega Game Changer, weil ich einfach die Ruhe hatte. Aber nein, es ist effektiv so, dass man sich fragt, was braucht man selber? Und nachher sich überlegt, was braucht das Kind, was braucht das System? Und gleichzeitig, wir reden da immer so von einer Person, man ist ja nur zwei Erwachsene. Und überlegt euch auch mal, vielleicht ist die eine Person zum Beispiel ein Morgenmensch und könnte das alles mega easy abfedern und die andere Person einfach noch ein bisschen liegen bleiben. Also zum Beispiel auch, muss man dann alle miteinander aufstehen und so Spass?
Und könnte man sich zum Morgen auch ans Bett liefern zum Beispiel?
Hey, sowieso!
Also, genau. Das sind Fragen, die man sich stellen muss.
Oder Teenage-Töchter, wenn es dann...
Wer bringt den Eltern den Kaffee?
Genau. Und beispielsweise auch wirklich die Frage stellen, vielleicht hat man ja ein Kind, das mega fest zum Morgen essen und das auch braucht, aber selber mega gerne allein wird zum Morgen essen, wie der Dominik, der allein Radio gelost hat.
Nachrichten.
Und sich, genau, Nachrichten und sich ein Zmorgen gemacht hat. Und aus ihm ist im Fall etwas geworden.
Nicht viel, aber etwas.
Etwas ist geworden. Und darum sage ich, wieso prüfen, hinterfragen und sind auch bereit, mega kreativ und untypische Lösungen zusammenzufinden. Weil die sind zum Teil einfach mega Game Changer.
Ronja Schifftan, Ernährungspsychologin und einfach sehr wertvolle Inputerin jedes Mal, wenn du da bist. Danke vielmals für das wunderbare Gespräch. Danke.
Merci euch.
Danke viel mal. Und ihr, danke fürs Zuhören und schaut doch auf swissmilk.ch mal rein. Dort findet ihr ganz viele einfache und feine Rezeptideen auch für euer Zmorgen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao miteinander.
Bis zusammen.
Tschüss.